Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Wir sind Anfang September in die Themenstaffel Beten gestartet und seitdem in dieser Themenstaffel unterwegs. Und ich finde diese Bilder immer so toll, übrigens auch auf den Flyern, ja unterschiedliche Motive, weil Beten so unterschiedlich sein kann, so völlig anders zwischen dem einen und dem anderen. Und wir reden über dieses Thema Beten, weil Beten zum christlichen Glauben untrennbar dazugehört. Dummerweise, und wir haben das vorher vom Frank schon gehört, gibt es zum Thema Beten verschiedene Missverständnisse, falsche Vorstellungen, so dass sich manche Leute, und wir haben es eben von dem Google Search gehört, schwer tun. Was ist das eigentlich? Manch einer denkt vielleicht, dass nur wirklich gute Gebete richtige Gebete sind, und dann definiert jeder, was er unter gut versteht, ja. Vielleicht gerade die Gebete, die schon seit Jahrhunderten gebetet werden und die man miteinander betet, weil da wurde dran gefeilt und die haben die richtigen Worte und die muss man auswendig können. Und das macht es natürlich vielleicht schwer, wenn man selber nach Worten ringt und dann betet man vielleicht gar nicht oder so. Die Sache ist nur, alles das stimmt nicht. Denn Beten ist was ganz anderes. Beziehungsweise, wenn man betet, geht es um etwas anderes. Es geht nicht um perfekt formulierte Worte. Und wir wollen in dieser Themenstaffel so ein bisschen nachspüren, herausfinden, was Beten ist, was dabei wichtig ist und vor allem, wir möchten Lust machen zum Beten. Und tatsächlich ist es auch bei mir so, dass ich Lust bekomme zu beten, dadurch, dass ich mich seit längerem jetzt mit diesem Thema beschäftige, weil es gibt viele Gründe, warum es gut ist zu beten. Anfang September haben wir erst einmal grundsätzlich über das Beten nachgedacht und dabei haben wir herausgefunden, Beten ist eigentlich Kommunikation unter Freunden, ja, Kommunikation unter Freunden. Gott bietet uns Menschen Freundschaft an und er will dann mit seinen Freunden reden. Und er möchte, dass sie mit einem reden. Und zwar, es geht hier um eine richtig gute Freundschaft. Also ein Freund, den du nachts um 12 rausklingeln kannst und er ist dir nicht böse, weil er ein guter Freund von dir ist. Dann 2 Wochen später haben wir von Carsten gelernt, dass wir beim Beten Gott alles, aber auch wirklich, wirklich alles sagen können, mit ihm alles teilen dürfen und sollen, worüber wir uns freuen oder worüber wir uns ärgern oder auch etwas, wo wir Angst haben, Frust, Enttäuschung. Du kannst Gott deinen Ärger rausschreien, du kannst sogar Gott sagen, wenn du dich über ihn ärgerst und ihn nicht verstehst. Nichts ist ihm zu schön, zu klein, zu unbedeutend, zu bitter, zu faszinierend, zu böse, zu schrecklich und zu dreckig. Nein, Gott ist ein Freund, mit dem du alles, wirklich alles teilen kannst, mit deinen Worten. Und dann letzte Woche haben wir praktisch mit Musik ausprobiert, wie man mit Musik mit Gott reden kann, quasi doppelt gebetet, mit Worten und mit Musik. Ich habe das mal hier so, quasi wir können Gott sogar mit Musik mit ihm reden. Und beim Musik geht es quasi darum, die Worte sind für den Kopf, das Musik mehr für den Herz. Ja, das eine rational, das andere mehr emotional, so wie wir einfach sind. Ja, und vielleicht kann man so, wie jemand, der seiner geliebten Frau oder andersrum eine Frau, die ihrem geliebten Mann ein Lied singt, ja, um die Liebe zu verdeutlichen. Im Grunde genommen, so können wir Gott mit Liedern unser Vertrauen, unsere Liebe, unsere Emotionen ausdrücken. Dafür ist es schon immer gedacht, also es ist interessant, dass sowohl in der jüdischen Tradition, wo ja der christliche Glaube letztendlich ursprünglich herkommt, aber auch in der christlichen Tradition Musik, Lieder schon immer eine Rolle gespielt hat, dass man mit Gott geredet hat, ihn geehrt hat, ihm seine Liebe, sein Vertrauen ausgedrückt hat mit Musik. Genau, also bis dahin waren wir letztes Mal gekommen und oder in den letzten 3 Malen und bevor ich jetzt weitermache, stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Klaus Engelmohr und ich freue mich über jeden, der heute hier ist, auch online, wenn du heute dabei bist. Sehr genial, dass du dir die Zeit nimmst, entweder jetzt oder auch zeitversetzt. Das ist ja digital möglich. Der einzige Vorteil digital, den man zum Live hat, dass man das nachher nochmal nachschauen kann. Schön, dass du da bist und genau, mein Wunsch für jeden, der hier ist, ist, dass er nach Hause geht und tatsächlich über das Beten etwas gelernt hat, was nicht nur hier im Kopf ist, sondern vielleicht auch in die Emotionen reingesagt ist, wo man Lust bekommt, oh, das will ich doch auch mal ausprobieren. Und ich sage das deswegen, weil wir möchten, dass dieser Ort ein Ort ist, wo die Menschen, die schon immer kommen, sich wohlfühlen. Und es ist super, dass ihr da seid, aber auch Leute, die neu sind, einfach hier sich zu Hause fühlen, wohlfühlen und sagen, okay, in diesem Setting kann ich nochmal über Glaube nachdenken. Vielleicht ist es so, vielleicht auch am Stream, dass du dir schwer tust mit Glaube, mit Gott, mit Kirche und dann darfst du wissen, dieser Ort, da kannst du nichts falsch machen, da kannst du einfach hier sein, zuhören, mit Leuten reden, mich hinterfragen, sehr gerne, auch mir eine E-Mail schreiben, wenn du online anschaust oder auch wenn du hier bist und fragen, einfach weil wir Menschen helfen wollen, in ihrem Vertrauen zu Gott ein Stück nach vorne zu machen. Und wenn überhaupt kein Vertrauen bei dir da ist, ist vielleicht, wenn du nach Hause gehst, dass du sagst, vielleicht gibt's ihn doch, dann ist was gewachsen. Und wenn du schon lange dabei bist und Gott vertraust, dann ist hoffentlich nachher deine Faszination oder deine Liebe oder deine Beziehung zu Gott hier in der Church schon gewachsen. Danke übrigens an alle, die hier schon lange, lange, lange dabei sind, vielleicht schon seit Anfang an 2008. Wer war am 8.8.2008 bei unserer ersten Veranstaltung dabei? Eröffnung der Olympiade und Eröffnung des Projekt X, sehr cool. Auf jeden Fall, wer damals schon dabei war und sich vielleicht seit Jahren jetzt einbringt in der Mitarbeit, im Mitdenken, im Geld geben, sehr genial. Ohne dich würde das hier nicht sein und könnte ich auch hier nicht stehen. Also, wir haben darüber geredet, Beten ist eine Kommunikation unter Freunden, in der wir alles teilen können, sogar mit Musik alles teilen können. Also quasi eine freie, unkomplizierte, freundschaftliche Kommunikation mit Gott. Aber ich habe es eben schon gesagt, warum auch immer, die allermeisten Menschen, wenn man Beten nennt, das ist nicht so, ja, sondern deswegen habe ich da mal so ein Fragezeichen gemacht. Weil manch einer denkt, ich muss doch irgendwie das gelernt haben oder richtig machen oder ich muss, wir haben es eben gehört, die richtigen Kleidung anhaben oder mich in einer bestimmten Situation befinden oder in einem Gottesdienst oder hinknien oder sonst irgendetwas machen. Das fühlt sich irgendwie komplizierter an als das, was ich da gerade aufgeschrieben habe. Freundschaftlich, Und wenn ich das richtig sehe, hat das, glaube ich, viel mit der christlichen Tradition zu tun in den letzten 2000 Jahren, seitdem der christliche Glaube existiert, sind sehr viele Gebete aufgeschrieben worden. Und dann hat man sie auswendig gelernt oder auch anderen beigebracht, sie auswendig zu lernen. Und oft ist es dann so gewesen, dass man in einer Gruppe von Menschen, die dann miteinander aufgesagt hat, genau, ist übrigens nichts spezifisch Christliches, das gibt es in jeder Religion, dass irgendwie Gebete oder Segensformeln oder irgendwelche Sprüche aufgeschrieben werden, die man dann miteinander aufsagt. Und je nachdem, was für einen religiösen Background du hast, kennst du solche Gebete auch. Also wenn du irgendwie christlich oder anders religiös aufgewachsen bist, kennst du solche Gebete. Im christlichen Kontext gibt es so Gebete wie das Ave Maria oder das Sanctus, also heilig, heilig, heilig oder auch das Agnus Dei. Das sind mehr so die Gebete so aus dem katholischen Kontext, aber im evangelischen Kontext gibt es sowas auch. Ganz am Anfang des Protestantismus hat der Luther gleich zwei, also mehrere, aber zwei sind sehr bezeichnend, Gebete aufgeschrieben. Das ist der lutherische Morgensegen und der Abendsegen. Und bis heute wird in lutherischen Kirchen Kindern von klein auf beigebracht, diese Gebete zu lernen. Und man betet sie dann morgens und abends, also den Morgensegen, den Abendsegen. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Gebete, die es in allen christlichen Traditionen gibt, zum Beispiel das sogenannte Jesusgebet, was zu Exerzitien oder irgendwelchen Einkehrtagen immer wieder benutzt wird. Und natürlich allen voran das Gebet, was Jesus beigebracht hat, nämlich das sogenannte Vaterunser. Wir haben darüber schon in der ersten Church Zone von dieser Themenstaffel im September nachgedacht. Und dieses Gebet hat man von Anfang an in den Kirchen, in den christlichen Kirchen miteinander gebetet. Also man hat es den Leuten beigebracht und dann, deswegen ist es seitdem so, dass wahrscheinlich täglich Tausende oder Millionen von Menschen, wahrscheinlich Millionen von Menschen dieses Gebet beten. Und wenn ich das richtig sehe, dann sind all diese Gebete mit einer guten Absicht aufgeschrieben worden. Also man hat irgendwas Tolles mit Gott erlebt, faszinierende Erlebnisse gehabt und vielleicht auch beim Beten eine Begegnung mit Gott gehabt. Und das hat man aufgeschrieben und die Idee war, wenn ich das aufschreibe, könnte vielleicht der andere, der das dann liest, ähnlich spüren, was ich erlebt habe. Und ich glaube, das ist ein guter Gedanke. Allerdings ist es leider so, dass es bei den Menschen, die das dann beten, oft anders ankommt, ja? Dass oft von den vielen faszinierenden Erlebnissen eigentlich nur noch das aufgeschriebene Gebet übrig bleibt. Und ich denke, das hat auch ein Stück weit mit dem Setting von auswendig lernen zu tun. In meiner Schulzeit habe ich immer wieder Gedichte und Lieder auswendig lernen müssen, zum Beispiel den Erlkönig von Goethe oder auch die Bürgschaft von Schiller. Ich habe zum Glück nicht das Lied der Glocke irgendwie von Schiller auswendig gelernt, da wäre ich gescheitert dran, weil auswendig lernen war für mich immer ein Graus. Da wäre ich dran verzweifelt, wenn es so ein langes Ding gewesen wäre. Für mich war das immer ganz, ganz schlimm. Ich habe das nicht gekonnt, weil beim Aufsagen, also ich bin so initiativ, dass beim Aufsagen ich immer Worte irgendwie vertausche. Ja? Also zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel, da heißt es in einem Gedicht, ne, ihr kennt es alle, die Stadt vom Tyrannen befreien, das sollst du am Kreuze bereuen. So, ja? Bei mir könnte sich, wenn ich das dann auswendig gelernt habe, so enden quasi, die Stadt vom Despoten befreien, das wirst du am Galgen bereuen. Und für mich hört sich das gleich an, ja, weil ich so initiativ bin, aber natürlich gibt es für sowas dann eine 5 in der Schule, weil es eben falsch ist. Reimt sich sogar, aber egal, genau, es ist eben falsch. Und für mich hört sich das richtig an, für mich war dann noch ärgerlicher, wenn man, ja genau, also schon immer in der Schule, dass ich mich gefragt habe, warum überhaupt lerne ich das auswendig? Und das konnte mir niemand erklären. Der einzige Grund war so Gehirntraining oder sowas, ja, aber dann habe ich mir gedacht, bitteschön, beim Gehirntraining kann man jemandem ja auch was beibringen, was er dann im Alltag brauchen kann. Aber ich meine, den Erlkönig, wofür brauchst du den im Alltag? Genau, den haben wir wirklich bis zum Erbrechen gelernt und dann mussten wir den tatsächlich, also ich meine, niemand aus der Klasse, selbst die allerbesten, die wirklich auch schauspielerisches Talent hatten, niemand musste irgendwann mal auf der Bühne stehen, vielleicht sogar irgendwie in einer Schulaula und das wirklich theatralisch und vorgespielt vortragen. Nein, wir haben das in einer Schulaufgabe aufschreiben müssen. Und da kam für mich das nächste Problem dazu, weil da kamen die ganzen Rechtschreibfehler dazu, weil ich das auch nicht kann. Ich weiß gar nicht, warum ich hier meinen Job mit Reden mache, weil das war irgendwie, wie auch immer. Und wie gesagt, der einzige Grund Gehirntraining. Und ihr kennt das vermutlich auch, man lernt Dinge auswendig und dann braucht man sie nicht mehr. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es auch bei Gebeten. Ja, ohne ein Ziel oder man bringt den Leuten blöderweise das Ziel oft nicht bei, sondern einfach nur Vater Unser oder irgendein anderes Gebet, was wichtig ist. Und dann überspitzt gesagt, ja, vom Vater Unser lernen, bleibt dann nur noch übrig, dass man es zum richtigen Zeitpunkt in einem Gottesdienst mit anderen zusammen sprechen kann und dann hoffentlich nicht auffällt. Ich meine, meine Geschichte, ja. Ich kann mich daran erinnern, als Kind im Gottesdienst konnte ich das Vater Unser noch nicht. Alle haben das gesprochen, das habe ich gemacht. Mein Mund so bewegt, damit es auch, ja, ich war Pastorensohn, das wäre ja peinlich gewesen, wenn der es nicht kann. Lag bei mir auch dran, weil ich in zwei Sprachen aufgewachsen bin und ich Deutsch und Japanisch und kann sein, dass ich es in Japanisch konnte, auf Deutsch nicht oder andersrum, wie auch immer. Aber genau, ich habe das dann vorgespielt, als würde ich es können. Aber wenn es eben nur zum Aufsagen im Gottesdienst gelernt wird, dann ist es auch klar, dass es im Alltag wenig Bedeutung hat. Oder oft, ja, ich meine, du brauchst es nicht beim Starbucks, du brauchst es nicht im Taylor Swift Konzert und auch nicht im Verein und auch nicht auf der Arbeit und so. Nur wenn in einem Gottesdienst, und da gehen heute sehr wenig Leute nur noch hin. Aber es gibt ja noch einen anderen Grund. Es gibt ja noch anderes Auswendiglernen, das wirklich Sinn macht. Ja, also zum Beispiel haben wir das 1x1 auswendig gelernt und das macht wirklich Sinn. Ja, oder Vokabeln. Ich bin so dankbar, dass ich Englisch Vokabeln gelernt habe. Das hilft mir fast jeden Tag. Oder es gibt noch was anderes, dass wir Sätze auswendig gelernt haben als Lernhilfen. Auch die haben Sinn gemacht. Zum Beispiel, erinnert euch alle dran, ja, wer kennt den Satz, nie ohne Seife waschen, haben wir gelernt, weil Norden, Osten, Süden, Westen. Da weiß man sogar, wenn man die richtige Richtung weiß, Norden, Osten, Süden, Westen oder für euch andersrum. Genau, und oder das andere, was wir gelernt haben, ich habe das gelernt, ein Anfänger der Gitarre hat Eifer, das habe ich gelernt, um zu wissen, wie man die Saiten stimmt, also E, A, D, G, H und E. Ja? Oder vielleicht hast du auch das hier gelernt, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten, weil wenn ich das lerne, weiß ich die Anfangsbuchstaben von Merkur, Venus, Erde, dann kommt der Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto. Wobei man jetzt darüber diskutieren darf, ob der Pluto noch dazugehört oder nicht. Aber früher haben wir es so gelernt, deswegen gibt es auch diesen Spruch. Ich habe den tatsächlich, als ich diese Grafik, die habe ich mir irgendwo hergeholt und habe dann hinten den Pluto noch hingemacht, weil er in dem Spruch drin ist. Aber wie gesagt, einfach, dass man sich solche Dinge merken kann. Und da macht es Sinn, ja. Es gibt Dinge, die macht Sinn, auswendig zu lernen, weil sie im Alltag helfen und weil man sie immer wieder braucht. Und dann hat man uns meistens das schon erklärt, ich bringe dir das bei, damit du die Gitarre stimmen kannst, ja, damit du dir das eben gut merken kannst. So. Und jetzt kommt der Punkt, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir mit aufgeschriebenen Gebeten ganz ähnlich umgehen würden? Wenn zum Beispiel das Vater Unser einen praktischen Nutzen für uns hätte. Wie gesagt, in der Regel hat man das nicht beigebracht, aber es gibt einen Nutzen vom Vaterunser. Es gibt einen Mehrwert, wenn man das auswendig lernt. Denn, jetzt kommen wir zum Thema, man kann beten lernen und dazu ist das Vaterunser eigentlich gedacht. Man kann beten lernen, dafür ist es eigentlich gedacht. Das heißt nicht, dass es irgendwie verkehrt wäre, wenn es miteinander spricht, aber eigentlich ist es dafür da, dass wir es wirklich das meinen, was wir da sprechen. Ja? Und, wie gesagt, ich werde es gleich noch erklären, auch um beten zu lernen. Es gibt im Neuen Testament zwei Berichte, wo berichtet wird, dass Jesus dieses Gebet seinen Schülern beigebracht hat. Vielleicht waren es auch zwei Unterrichtsstunden, manchmal ist es ja so, eine Woche fängt man damit an und in der nächsten Woche geht's weiter. Auf jeden Fall gibt es eben zwei Berichte. Der eine Bericht, den haben wir uns vor einem Monat angeschaut, der steht im sogenannten Lukas-Evangelium. Und da fangen die Schüler an, dass sie Jesus fragen, hey, Lehrer, bring uns doch bitte beten bei, lehre uns zu beten. Und heute schauen wir uns den anderen Bericht an, über diese Vorlesung oder Unterrichtsstunde, wo Jesus über das Gebet gelehrt hat. Es ist in Matthäus aufgeschrieben. Matthäus war sehr wahrscheinlich einer dieser 12 Schüler von Jesus. Also er hat aus der eigenen Erfahrung seiner 3 Jahre, wo er zusammen ist, aus der Erinnerung das aufgeschrieben. Und die Vorlesung beginnt bei ihm so, da sagt Jesus als Lehrer zu seinen Schülern Folgendes. Betet nicht wie die Heuchler. Sie beten gern in den Synagogen und an den Straßenecken, um gesehen zu werden. Ich sage euch, diese Leute haben sich ihren Lohn schon selber ausbezahlt. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht endlose Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinten, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel. Denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn um etwas bittet. Ihr sollt deshalb so beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt werden. Lass deine neue Welt beginnen. Dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns auch heute wieder, was wir zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden und befreie uns vom Bösen. Denn dir gehört Herrschaft, Macht und Ehre für alle Zeit. Amen. Das ist dieser Abschnitt, der uns berichtet wird, wie Jesus über das Beten gelehrt hat. Und hier fängt Jesus in dem Unterricht zunächst damit an, dass er sagt, hey, betet nicht wie die Heuchler, ja? Ihr sollt nicht so beten. Es gab offensichtlich Menschen, die gebetet haben an Orten, wo sie gesehen wurden, einfach um gesehen zu werden. Also denen ging es gar nicht ums Beten, sondern um gesehen werden. Oh, das sind die richtig Fromme, das sind gute und so weiter, ja. Und Jesus sagt, das macht keinen Sinn. Ich meine, ist nicht so unser heutiges Problem. Wer stellt sich schon an den Rathausplatz, um gesehen zu werden, dass er betet, ja? So. Aber das Zweite schon eher, ne? Das Zweite sagt Jesus, dass er sagt, wir sollen die Gebete nicht einfach runterleiern mit irgendwelchen Floskeln, mit frommen Floskeln. Und das kennen wir schon eher, ja, dass wir etwas Inhaltsleeres, ja, ich selber auch, ich habe auch schon das Vaterunser einfach nur runtergerattert, ja, ohne wirklich zu denken. Weil ich meine, Gedanken wo ganz anders, das kommt halt hier irgendwie vor im Gottesdienst. Und Jesus sagt von Anfang an, Aufsagen von Gebeten, ohne zu wissen, was das soll, ohne dass das Herz dabei ist, das macht keinen Sinn. Dafür ist es nicht da. Also das heißt, Jesus hat schon in der Unterrichtsstunde über das Vaterunser, also an dem ersten Tag, wo dieses Gebet entstanden ist, genau davor gewarnt. Er hat gesagt, ich meine, er hat kommen sehen, große Gottesdienste, feierliche Gottesdienste, eine Hochzeit, eine Konfirmation, eine Taufe, ein Jubiläum und alle sprechen das Vaterunser und mehr als die Hälfte ist inhaltlich nicht dabei, gedanklich nicht dabei. Jesus sagt, nein, dafür ist dieses Gebet nicht gedacht. Und die Begründung, euer Vater, der meint damit Gott, euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn um etwas bittet. Ihr braucht nicht palabern, ihr müsst nicht viele Worte gebrauchen. Jesus sagt, Gott kennt euch, Gott kennt die Situation, in der wir sind. Und er will nicht irgendwie wohl gestimmt werden. Er braucht nicht irgendwie, dass man auswendig gelernt was sagt, um dass er dann sagen kann, oh super, super aufgesagt, fehlerfrei, eine Note 1 und jetzt gebe ich dir auch, was du brauchst, sondern er weiß, was wir brauchen und wenn wir ihm das sagen, dann freut er sich, ja, aber wir müssen nicht irgendwie dazu irgendetwas, ja, vormachen, so, ne. Er will über die Dinge reden, die uns wirklich angehen. Er will mit uns über die Dinge reden, die ihn angehen, die uns gemeinsam angehen, ja. Und Wenn Jesus seinen Schülern das Vaterunser beigebracht hat, dann als Vorlage, die helfen soll, ein persönliches Gebet zu formulieren. Über die Dinge mit Gott zu reden, die sinnvoll sind, die ihm wichtig sind. Die fallen nämlich meistens bei uns runter, weil wir beten oft über das, was uns wichtig ist. Ist auch nicht schlecht, aber deswegen bringt Jesus den Schülern das bei. Und er macht durchaus klar, dass es Sinn macht, dieses Gebet auswendig zu lernen. Ich habe überhaupt nichts gegen das Auswendiglernen. Es ist gut, wenn ich es im Herzen habe, weil dann, wenn ich es verinnerlicht habe, werde ich auch immer wieder, wenn ich mit Gott rede, daran erinnert, kann mich daran erinnern und dann eben mich danach ausrichten, was ich Gott sage. Ja? Und das ist sehr cool für mich, der mich schwer tut, diese Dinger wortwörtlich auswendig zu lernen, weil eigentlich geht es nicht darum, das 100% so zu sagen, wie das der Luther übersetzt hat oder wie es in irgendeiner anderen Bibelübersetzung steht, sondern, dass ich die Inhalte weiß. Deswegen habe ich auch eben das in einer Bibelübersetzung vorgelesen, wo es eher ein bisschen untypisch ist. Wir kennen das ja in so dieser typischen Fassung, die auch in fast allen Kirchen benutzt wird. Und ich habe mir gedacht, damit wir auch die Inhalte verstehen, weil die sich vielleicht auch nicht sofort in der heutigen Zeit erklären, werde ich jetzt das Vaterunser nach dieser ursprünglichen Fassung, wie sie normalerweise in den Kirchen gebetet wird, durchgehen. Dafür habe ich hier einen Zettel vorbereitet, für jeden, und zwar, wo das Vaterunser in so Abschnitten quasi dabei ist. Ihr könnt das einfach mal durchgehen und jeder nimmt sich eins. Und in diesen Taschen vorne an den Rängen sind Stifte drin, die könnt ihr rausnehmen und dann euch einfach Ideen aufschreiben, die euch wichtig sind. Genau. Und nicht nur das, der Zettel hat noch einen weiteren Grund. Der ist nicht dafür, dass du es hier aufschreibst und zu Hause wegschmeißt, sondern dass du zu Hause ihn brauchst, wenn du betest, um Inspiration zu bekommen, dass dein Gebet vielleicht auch mal ein bisschen anders wird, wie du normalerweise betest. Und tatsächlich mache ich das in den letzten Tagen, dass ich mit dem Vaterunser immer wieder bete und merke, wow, es ist anders. Ich bete über andere Dinge wie normalerweise. Kommen wir gleich dazu. Genau. Vielleicht, Frank, kannst du auch noch die Zettel dann ins Café geben. Genau. Ich fange schon mal an. Es fängt ja an mit unser Vater im Himmel. Hört sich an, wenn man das so liest und darüber nachdenkt, als würde dieses Gebet an einen Vater gerichtet, der weit weg ist, weil der ist im Himmel. Okay? Und wir meinen natürlich nicht den blauen Himmel. Und für uns hört sich Himmel weit weg an. Der Ort, wo Gott sich zurückzieht. Vielleicht der Ort, wo er irgendwann mal, wenn wir sterben, uns hinholen will, aber weit weg. Das hören wir aber nur so, weil wir keine Juden sind. Für einen Juden war das was ganz anderes. Ein Jude, für den ist bis heute quasi der Himmel der Ort, wo Gott ist. Also wenn Gott auf der Erde ist, ist der Himmel auf der Erde. Okay? Insofern der Ort, wo Gott ist, das haben die gehört und das war für die Schüler von Jesus überhaupt nicht irgendwie erstaunlich oder so. Ja, das war nur klare Ansage, wenn es hier geht, unser Vater im Himmel, das ist klar, es geht um Gott. Das Radikale oder das fast schon Revolutionäre daran war, dass Gott hier als Vater, und zwar nicht nur Vater der Schöpfung, Vater von irgendwas, sondern unser Vater beschrieben wird. Das war tatsächlich neu. Das hat nicht jeder Jude damals so sagen können. Mein Vater, unser Vater, also quasi dieses Persönliche. Es geht um einen persönlichen Gott, der ein vertrauensvolles Gespräch will. Also man könnte sagen, wie mit einem väterlichen Freund sollen wir reden. Ja? Also nicht einfach irgendwie ein ferner Gott, sondern ein väterlicher Freund, mit dem wir ganz persönlich reden können. Dann sagt Jesus weiter, geheiligt werde dein Name. Kennst du wahrscheinlich Dinge, die dir heilig sind? Ja? Wir sagen in unserer Sprache Dinge oder bezeichnen wir so, wo wir meinen, die sind uns wirklich, wirklich wichtig. Also wenn jemand sagt, meine Zeit morgens mit der Familie am Samstag zu frühstücken, ist mir heilig. Und wenn jemand sowas sagt, dann meint er, das ist mir super, super wichtig und der wird auch eine halbe Stunde früher aufstehen, damit diese Zeit nicht irgendwie plötzlich, verbaselt ist oder so. Okay? Und in diesem Sinn lehrt uns Jesus zu beten, Gott, dein Name, deine Person soll mir wichtig sein, wertvoll sein. Ich will lernen, dass du immer wichtiger wirst in meinem Leben. Ich will deinen Namen wie man dich nennt, nicht billig missbrauchen, nicht verächtlich, nicht abwertend, ob jetzt Vater oder Herr oder Schöpfer oder Allmächtiger oder Erlöser oder König, was immer. Ich möchte das wertschätzend gebrauchen. Ja? Jesus macht uns Mut, mit Gott darüber zu reden, wie wichtig er ist, heilig, der wichtigste von allen, dass wir uns das bewusst machen. Und dann sagt er weiter, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Sehr interessant, ne? Wenn Jesus hier eine Vorlage macht, wie wir mit Gott freundschaftlich reden können, dann lehrt er uns an dieser Stelle, dass es in dem Gespräch erstmal nicht zwangsläufig um uns geht. Würden wir ja denken, wenn es ein persönliches Gespräch ist, sondern hier geht es erstmal an erster Stelle um ihn. Wenn du jemand bist, der regelmäßig betet, beobachte mal oder denk mal nach, wie du normalerweise betest. Ganz, ganz oft, auch bei mir, sofort, oh Gott, irgendwie diese Sache und jene Sache von mir und das und morgen kommt das und so. Es geht ganz schnell um uns. Und Jesus sagt, hey, mach mal Stopp. Also ich meine, es wird auch um uns gehen nachher. Ne? Aber erstmal quasi geht es um Gott. Und das ist wichtig für uns als individualistische Gesellschaft, dass wir das lernen. Das Leben dreht sich in erster Linie nicht um mich und um uns. Jesus erinnert hier daran, vor allem dreht sich die Welt um einen, nämlich um Gott und seinen Willen und seine Herrschaft. Natürlich geschieht dort, wo Gott ist im Himmel, sein Wille, das ist ja klar. Aber das Gebet da, wo wir sind, Gott, wo wir dich oft nicht spüren. Wir haben eben gesungen, wir glauben, du bist trotzdem da. Du handelst trotzdem, auch wenn wir dich nicht sehen, wenn wir dich nicht fühlen. Aber darum geht es zu sagen, dort, wo wir den Eindruck haben, du bist nicht da, da soll auch dein Wille geschehen. Da möchten wir, dass das passiert, was du möchtest. Dein Reich soll aufgebaut werden. Wenn ich mir so die Welt anschaue mit dem ganzen Chaos, was da ist, die täglichen Nachrichten und so weiter, frage ich mich schon manchmal, wer hat eigentlich eine Lösung für all die Probleme und die Kriege und das Chaos in der Welt, für die Krisen? Gibt es überhaupt jemanden, der Terror und Gewalt und Krieg noch ein Ende setzen kann? Die Politiker offensichtlich nicht. Und Jesus ermutigt uns mit diesem Gebet zu Gott, ihn zu bitten, arbeite du daran, dass dein Wille geschieht, Gott. Dass dein Reich des Friedens, der Versöhnung, der Liebe, der Treue, des Vertrauens in diese Welt hineinkommt. Dass Gottes Herrschaft in unserem Alltag realistisch wird und dass dadurch von uns aus sich die Welt verändert. Dass wir die Liebe, das Vertrauen zu den Menschen tragen. Und dass dadurch das Chaos und das Krieg und das Negative in unserer Welt überwunden wird. Dass wir sagen, Gott, lass endlich deinen Willen auf dieser Erde geschehen und richte dein Reich des Friedens endlich auf. Wir sehnen uns danach. Und das ist ja wirklich eine Sehnsucht, den jeder Mensch auf dieser Welt hat. Und als nächstes geht es dann darum, in der Vorlage, die Jesus den Schülern gibt, dass er sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Also da geht es jetzt um uns. Ja? Das ist jetzt nicht wirklich unser Problem in Deutschland mit dem täglichen Brot, also mit den Grundnahrungsmitteln. 2024 ist das zumindest in unserem Land nicht das Problem. Aber eigentlich geht es hier nicht oberflächlich um Grundnahrung. Es geht darum, dass Gott uns das gibt, was wir täglich als Grundbedürfnisse haben. Und natürlich kümmert sich Gott darum, dass wir alles zum Leben brauchen. Wir haben uns das ja nicht ausgesucht, hier im Wohlstand zu leben, ja. Es ist nicht unser Verdienst, dass wir Arbeit haben, dass wir Wohnung haben, dass wir immer genug zu essen haben. Ich staune immer wieder neu und deswegen bete ich zum Beispiel bewusst vorm Essen, um mir immer wieder klar zu machen, das ist nicht normal, dass wir so einen reich gedeckten Tisch haben. Für viele, die haben so wenig, dass weniger nichts wäre. Deswegen macht es Sinn, Gott zu sagen, es gibt lebensnotwendige Dinge, die wir haben, aber es gibt so viele Dinge, die wir nicht haben. Zum Beispiel Beziehungen, ja, die wir genauso brauchen wie das tägliche Brot. Die sozialen Kontakte, Freunde, Familie, Gemeinschaft, Gesundheit, psychische Kraft für den Alltag, um ihn zu bewältigen. Jesus ermutigt uns Gott, um das zu bitten, was wir im Moment wirklich lebensnotwendig empfinden. Und er kann und will uns das geben, aber er will es auch hören, dass wir es ihm sagen. Jesus, heute dieser Tag, das Gespräch mit dem Chef oder die schwierige Untersuchung beim Arzt des Kindes oder so. Ich brauche deine Kraft. Das ist das, was ich jetzt lebensnotwendig heute brauche. Was Grundbedürfnis ist. Und dann kommt Jesus zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Er sagt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hier geht es um das Grundproblem von uns Menschen. Schuld. Wir werden schuldig gegenüber anderen Menschen, gegenüber uns selbst, gegenüber Gott. Unser Egoismus, Lieblosigkeit, Streit, Dickkopf, Lügen, Gerüchte, Untreue, Ehebruch, körperliche Gewalt, psychische Gewalt und so weiter. Wir kennen das. Wir tun das alle, mehr oder weniger. Und vieles davon tun wir aus Versehen und vieles davon machen wir bewusst. Seien wir ehrlich. Manchmal haben wir geplant, schuldig zu werden. Das ist abstrus, aber es ist so. Wir wollen einem was auswischen und dann denken wir darüber nach und planen das. Wir sind schuldig und wir brauchen einen, der uns diese Schuld vergibt, der uns von dieser Schuld entlastet, sie wegträgt. Und wenn es irgendetwas gibt, für das wir Gott immer wieder für uns bitten sollten, dann ist es: Gott, vergib mir meine Schuld. Sei mir gnädig und erlöse mich von dem Bösen in mir. Ich meine, das Böse fällt ja nicht von irgendwo in uns, kommt von irgendwo, sondern das ist in uns drinnen. Ich meine, die Dinge, die ich eben gesagt habe: Egoismus, Lieblosigkeit, Streit, mein Dickkopf, Lügen, Gerüchte, Untreue, Ehebruch, körperliche Gewalt, psychische Gewalt, das ist in uns drinnen. So ist es. Das ist unser Zustand. Und wir brauchen die Kraft von Gott, die Gnade von Gott, der uns von diesen bösen Dingen befreit, dass wir sie ablegen können. Ja, und dass wir auch an manchen Stellen uns verändern. Ich habe letztens mit meiner Frau darüber geredet. Und dann hast du 50 Jahre an Jesus geglaubt und denkst: oh, diese Dinge habe ich im Griff. Und plötzlich merkst du: oh, seit 20 Jahren lebe ich so und das ist auch Schuld. Ich staune manchmal darüber, wenn Menschen mit 80 immer noch sagen: Gott, vergib mir, weil sie merken, ich habe dieses böse Herz und ich brauche dich, Jesus. Und deswegen sagt Jesus dann weiter: und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Es macht Sinn, das immer und immer und immer wieder mit Worten zu beten. Wir wissen alle, dass es so ist. Und morgen und schon gleich nach der Church kann es sein, dass du schon wieder versucht bist, Dinge zu tun, die andere verletzen, die destruktiv sind, ja? Was weiß ich, das Kind nervt so wahnsinnig und du bist versucht, es anzuschreien. Oder der Chef ist so schwierig, dass du versucht bist, nicht nur negativ über ihn zu denken, das ist das eine, sondern anzufangen, negativ über ihn zu reden mit den Kollegen. Oder die Flüchtlingszahlen, die ich höre, ja, und in der Nachricht und dann vielleicht sogar ein Artikel. Jetzt habe ich letztens einen Artikel gelesen von einem Chefredakteur, glaube ich, der geschrieben hat: es sind genug Flüchtlinge so. Und dann plötzlich kommen so negative Gedanken auf und oh, die müssten eigentlich alle raus und so weiter. Gott, führe du mich nicht in Versuchung, sondern erlöse mich von dem Bösen, hol mich da raus, gib mir in diesen Momenten die Fähigkeit, Stopp zu machen, das Kind nicht anzuschreien, auch wenn der Sohn oder die Tochter unglaublich nervt, mit den Kollegen nicht den Chef zu bashen, sagt man heute, ja, negativ über ihn zu rennen, sich von den Flüchtlingszahlen und der Zeitung, von der Berichterstattung und von den Politikern nicht dazu hinreißen zu lassen, lieblos von geflüchteten Menschen zu denken, die sich das sicherlich nicht in der Regel ausgesucht haben, hierher zu kommen, sondern wertschätzend über sie zu denken. Das bedeutet es konkret, dass Gott uns vom Bösen in uns drin erlöst und befreit. Und dann der letzte Satz in diesem Gebet: denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es tut gut, in Gebeten immer, immer wieder daran zu erinnern, sich selbst daran zu erinnern, egal wie unsere Welt aussieht, egal was für ein Chaos, wie viele Kriege und was es alles gibt und weltpolitisch alles irgendwie aus dem Ruder läuft, Gott hat das letzte Wort. Sein Reich, seine Herrschaft ist größer und stärker als alles. Ihm gehört alle Kraft, ihm gehört alle Macht, alle Energie, alle Power. Und das nicht nur heute, sondern für immer und immer und immer und immer und immer. Wenn die Mächtigen der Welt von der Bildfläche verschwunden sind, ein Putin, und er wird verschwinden, das garantiere ich dir. Ein Erdogan, ein Biden, ein Macron, ein Scholz und wie sie alle heißen. Wenn die von der Bühne verschwunden sind, dann ist Gott noch da. Und er wird bleiben. Für immer. Und es macht Sinn, sich daran zu erinnern. Das heißt, dieser Abschlusssatz ist im Grunde genommen mehr für uns gedacht, dass wir beim Beten nicht vergessen, mit wem wir denn da eigentlich reden. Er kann alles. Wir können ihn um alles bitten, weil er kann alles. Und er wird immer da sein und er wird immer sein Wort halten. Und dann dieses Abschlusswort, Amen, ja, heißt auf Hebräisch einfach: so soll es sein. Eine Bestätigung, ja, das meine ich wirklich, Gott. Es tut gut, mal bei dem Amen manchmal sich daran zu erinnern. Ja, nicht, also bei mir ist auch oft eine Floskel so, ne? Jesus, ja, ich meine das wirklich. Ein doppeltes Ausrufezeichen. Das war so eine kurze Erklärung vom Vaterunser. Natürlich steckt da noch mehr drin, das war jetzt kurz. Aber jetzt geht es letztendlich darum, dass du und ich, dass wir dieses Gebet als Vorlage nutzen. Und es tut gut. Wie gesagt, ich mache das seit ein paar Tagen und es hilft mir, mal ganz anders zu beten, für ganz andere Dinge zu beten. Wenn ich nachts nicht schlafen kann, diese Nacht war es so, dass ich da bete. Und es tut gut, sich mich nicht um mich selber zu drehen, sondern mal über unser Vater im Himmel und dann darüber zu reden, dass er ja der Vater ist, mein guter Vater. Dass da, wo er ist, der Himmel ist. Legt euch doch diesen Zettel einfach an einen Ort, wo ihr immer wieder betet. Und dann schaut drauf und gerne zwischendrin was schreiben, was euch wichtig ist. Und je öfter du das tust, desto mehr lernst du, dieses Gebet zu verinnerlichen. Und ich glaube, das führt letztendlich auch dazu, dass deine Gebete sich dauerhaft verändern. Dass du es dann irgendwann auch nicht mehr brauchst. Vielleicht gut ist mal wieder zu sehen, aber dass es in deinem Herzen ist, dass du immer wieder das hinein, dein Reich soll kommen, Gott. Ich möchte, dass das passiert, was du bist. Und damit ist der Zielgedanke von heute gewesen, ich habe das nochmal hier, mit dem Vater unser beten zu lernen. Lern mit dem Vater unser dein Gespräch mit Gott zu verändern. Und vielleicht ist es so, dass eins von diesen oder zwei von diesen dein Ding sind, weil du sagst, das vergesse ich eigentlich immer. Die anderen Dinge sind dabei, aber das vergesse ich immer. Und deswegen werde ich es jetzt so machen, oder wir miteinander, dass wir das Vater unser nochmal in dieser Version beten, aber zwischendrin Platz lassen. Also immer diesen einen Satz, und dann anhalten und dann kannst du überlegen, ist das der Punkt, der in meinem Gebet im Moment zu kurz kommt? Und dann der nächste Satz und danach nochmal drüber nachdenken, was ist der Punkt, was ich lernen muss von dem Vater unser, weil das in meinem Gebeten, in meinem Reden mit Gott eigentlich viel zu wenig vorkommt. Also wie gesagt, miteinander beten. Ich bete das laut und du kannst es gerne im Herzen beten, du kannst es aber auch laut mitbeten. Ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man das nicht nacheinander macht, weil dann weiß keiner, wann ich anfange. Aber in Gedanken kannst du auf jeden Fall mitbeten. Und dann lassen wir immer Zeit zwischen den einzelnen Sätzen, um das auf uns wirken zu lassen und uns die Frage zu stellen, ist das mein Punkt, der mehr in meinem Gebet hinein muss? Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sensemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.